wenn man das Wort Offenbarung hört und an das biblische Buch denkt dabei, dann kommen ganz verschiedene Bilder rauf. Und wenn man dann noch das griechische Wort nimmt, Apokalypse, da kommen nochmal Bilder rauf. Es gibt sogar Filme, die das Wort im Titel haben. Und das sind in der Regel nicht schöne Filme. Was sind das für Bilder, die so raufkommen, wenn man das hört? Apokalypse. Untergang, Zerstörung, ja. Katastrophe, Zerstörung. So Bilder, wie wir jetzt von Haiti sehen. So Bilder, wie wir nach einem Tsunami haben gesehen. Kriegsbilder. Tote Menschen, rauchende Ruinen. Das ist einmal das, was mir geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit dem zu tun hat, dass mir das Buch nicht besonders gerne liest. Das geht mir auch genau so. Also ich lese die Offenbarung nicht zweimal pro Jahr durch, wenn ich etwas brauche, was mir gut tut. Dann gehen wir immer so in Psalmen oder so in die Evangelien, in die ermutigenden Bücher. Das Interessante ist einfach, dass die Offenbarung, die Apokalypse, geschrieben ist worden zur Ermutigung. Wie geht jetzt das zusammen? Und da möchte ich auf das Wort zurückkommen von der Apokalypse. Und das heisst gar nicht Tod und Zerstörung. Sondern Apokalypse, das griechische Titel von diesem Buch, heisst eigentlich enthüllen, aufdecken. Also es fängt ganz neu mit anders an, wie dort, wo wir immer schon mit den Gedanken, mit den Bildern sind. Das ganze Buch bezieht sich darauf, wie, auf welche Art, in welchen Umständen Jesus Christus, unser Herr, wieder wird kommen auf die Erde. Also Apokalypse tut sich darauf beziehen, dass Jesus wieder wird kommen. Und dann nicht mehr als Baby in einer Krippe, als unscheinbares, verletzliches, winzliches Kind, sondern dann als der gekrönte Herr über die Welt. In Macht und Herrlichkeit. Das, um das geht in diesem Buch. Ich werde euch die ersten drei Verse und die letzten, das ist es, 5-6 Verse vorlesen von diesem Buch. Weil die stehen wie eine Klammer da drum herum. Und heute Morgen mache ich ja so eine Einführung in die Predigtreihe. Sie wird uns das ganze Jahr beschäftigen, aber wir haben sie schön aufgeteilt. Es gibt immer nur so zwei oder drei Blöcke, weil das Thema schon nicht das Einfachste ist. Wir wollen jetzt einfach 14 aneinander reihen, sondern wir werden das so aufteilen. Jetzt kommt die Predigt heute als Einführung, wo es vor allem darum geht, den Zweck zu verstehen, aber auch, was für eine Ausrichtung wir werden haben in der Predigtreihe. Nachher wird dann über die restlichen Verse vom 1. und dann auch vom 2. Kapitel gehen. Und nachher kommen dann die Sendschreiben, das heißt die 7 Sendschreiben nach Gemeinden. Das ist eigentlich schon das, was uns wird beschäftigen bis zu den Sommerferien, was die Offenbarung anbelangt. Nach den Sommerferien wird es dann weitergehen mit einer ganzen Zukunftsvision. Dann machen wir weitere Kapitel zu. Aber das ist nicht alles, was in der Offenbarung steht. Darum möchten wir einen guten Aufbau machen und das ganze Buch anschauen. Ich lese aus dem 1. Kapitel die Verse 1 bis 3. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was schon bald geschehen wird. Christus schickte seinem Diener Johannes einen Engel, der ihm alles übermitteln sollte. Alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes nun hier weiter. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches liest, auf sie hört und danach handelt. Denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Und aus dem letzten Kapitel, aus dem 22. Die letzten Verse vom Vers 16 auch. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott all das Unheil zufügen, das in diesem Buch beschrieben wurde. Und wer etwas von diesen prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil an den Bäumen des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, Jesus, komme bald. Möge unser Herr Jesus Christus euch allen seine Gnade schenken. Das Bild, das ihr seht auf dem Predigtplatz, sieht eigentlich von da auch gut. Der Mann, der nicht viel Hoffnung, oder? Also mich dünkt, der ist gerade in dem Moment auf jeden Fall in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, hat er eine Nachricht bekommen, das Telefon, irgendetwas ist vielleicht passiert, oder es geht ihm nicht gut, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist nicht gut. Das ist die Situation der Gemeinde, wo das Buch überkommt. Johannes schreibt das Buch. Der Name Johannes wird schon in den ersten paar Versen zweimal erwähnt. Du kannst das Bild lassen, sonst. Merci. Es ist nicht ganz sicher, wer der Johannes genau ist. Das Einfachste ist, man geht davon aus, es sei der Johannes, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat und auch die Johannesbriefe geschrieben hat und wo der Jünger ist von Jesus, sein Lieblingsjünger, der Jüngste, der sich immer so an seine Brust hat geschmiegt, als er in den Arm geschlafen ist. Für gewisse Leute ist das aber auch die schwierigste Annahme. Es gibt also da zwei Strömungen. Die eine, die sagen, es ist der Johannes, der Jünger. Und das spricht auch einiges dafür. Er müsste aber sehr jung gewesen sein, als er jünger war. Weil das Buch ist ziemlich sicher so 91 bis 95 nach Christus geschrieben worden, unter dem Kaiser Domitian. Weil dort war eine heftige Christenverfolgung im Gang. Und dort ist ein Johannes auch verbannt worden auf die Insel Patmos. Das sind jetzt nicht biblische Zeugnisse, sondern das sind einfach ganz, ganz frühe Schriften von anderen Christen, die da überliefert sind, die so ein bisschen einander ja auch Briefe geschrieben haben, ja auch in Kontakt sind, auch zum Teil Chroniken geführt haben. Gewisse Bischöfe aus dem 2. Jahrhundert, die sich da darauf beziehen. Und der Johannes wäre auf dieser Insel Patmos gefangen gewesen, in der Verbannung, in einer Grube, also in einem Bergwerk, und hat dort müssen Zwangsarbeit leisten. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass der Johannes, der Jünger, schon 20 ist, wo Jesus gekreuzigt wurde, dann wäre er dann 65 Jahre später schon 85 gewesen, in der Grube. Das ist so ein bisschen ein Argument, das eher dagegen spricht. Es ist aber auch möglich, dass das Buch früher ist geschrieben worden unter der Verfolgung durch den Nero. Also, so mit diesen Datierungsgeschichten, das ist immer ein bisschen schwierige Sache. Was für den Johannes spricht, für den jüngeren Johannes, ist ganz klar die Autorität, die das Buch hat. Weil er schreibt nicht mehr wie sein Name, aber der kommt viermal vor. Das heisst, die Gemeinde, wo die Brief, der Brief, das Buch, wo ist als Brief geschrieben worden, wo das überkommen zum Lesen, die müssen haargenau gewusst haben, wer das ist. Und der Absender muss eine derartige Autorität haben, eine Stellung in der Gemeinde, dass man die zum Teil obskure Sachen, die da drinnen stehen, und wir werden noch einiges an obskure Sachen und auch schwierige Sachen, auch heftige Sachen, hat können akzeptieren und annehmen als Wort Gottes. Sonst wäre es nämlich jetzt nicht in der Bibel gelandet. Also der muss eine derartige Stellung haben in der Urgemeinde, wo man das hat angenommen als Wort Gottes. Er muss sich erwiesen und bewiesen haben als Jünger, als Apostel, als Nachfolger, als geisterfüllter Mann. Und das spricht sehr dass es der Johannes war. Dann gibt es einfach auch wieder Gegenargumente. Es ist eine besondere Sprache. Es ist eine Sprache, ein Griechisch, wie es sonst in keinem anderen Buch vom Neuen Testament gibt. Aber das liegt ja auch in der Natur der Sache. Es ist auch, wenn wir es in der deutschen Übersetzung jetzt lesen, dass wir müssen ja, wenig von uns können Griechisch wirklich lesen und sofort übersetzen. Wir müssen sie in der deutschen Übersetzung lesen und selbst dann verstehen wir ganz vieles nicht auf Anhieb. Aber das ist ja auch eben in der Natur der Sache. Es ist ein prophetisches Buch, es ist ein Buch, das in die Zukunft schaut. Und zwar weit in die Zukunft hineinschaut. Da wir wirklich können sagen, einiges, was da steht, ist noch lange nicht erfüllt. Also 2000 Jahre ja noch nicht erfüllt. Und die ganze Stadt im Himmel, dort, wo wir werden sein, wenn wir erlöst sind und beim Herr sind, das hat noch gar niemand gesehen. Also Johannes hat Sachen gesehen und Worte müssen finden für Sachen, die kein Mensch gesehen hat. Und die der Verstand bei weitem übersteigen. Vor allem, wenn wir uns nur schon überlegen, wenn ein Mensch vor 50 Jahren hätte müssen ein Handy beschreiben. Ein Mensch, der vor 50 Jahren gelebt hat. Und er kommt jetzt in diese Zeit und er sieht so ein Handy da liegen und er muss jetzt einen schriftlichen Aufsatz darüber schreiben, was das ist. Dann werden die das vor 50 Jahren auch nicht wirklich verstehen. Oder wenn ihr, es ist ja schon schwierig, wenn man muss etwas beschreiben, ganz allgemein. Beschreibt mal eine Glasscheibe. Schriftlich. Schreibt mal daheim einen halbseitigen Aufsatz darüber, wie der Himmel aussieht. Er ist blau. Manchmal hat es Wolken. Was genau sind jetzt Wolken? Das sind so weiße Dinger, die über den Himmel ziehen. Jetzt, ihr könnt das verstehen, weil ihr es selber seht. Ihr schaut raus und sagt, aha, ja genau. Jetzt, wenn ihr das aber noch nie gesehen habt, wird es schwierig. Und genau so geht es Johannes da. Er muss Sachen beschreiben, wo die Leute, die Adressaten sind, nicht gesehen haben. Darum verstehen wir vieles auch nicht auf Anhieb. Empfänger von diesem Buch, sind in allererster Linie 7 Gemeinden in Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. Aber eigentlich sind es alle Christen. Also das ist jetzt ganz klar ein Buch, oder eben, wo in Briefform ist geschrieben worden, wo sich nicht in eine konkrete Situation von einer Gemeinde einrichtet, wie zum Beispiel der 1. Korintherbrief, wo es zum Teil so Passagen hat, wo man merkt, da ist jetzt etwas Konkretes passiert. Im 1. Korintherbrief muss es zum Beispiel ein, zwei Frauen gehabt haben, die sich unmöglich aufgeführt haben. Das lesen wir daraus raus, weil wir es einfach fast nicht verstehen können. Weil da irgendetwas ist, da ist etwas passiert und der Paulus schreibt direkt dort hinein. Hört zu dem speziellen Problem, das ihr dort habt, rate ich euch das. Das ist bei der Offenbarung nicht der Fall. Da wird nicht in eine konkrete Alltagssituation hineingeschrieben, sondern es geht darum, um Christen, die in dieser nicht-christlichen Welt leben. Und das ist die absolute Mehrheit immer gewesen. Wir Christen leben in einer nicht-christlichen Welt. Selbst wenn sich die Welt christlich nennt, wie wir es hier in der Schweiz erleben, ist es nicht die christliche Ausrichtung, die wirklich sich gründet auf dem Wort Gottes und die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und darum ist das ein allgemein gültiges Buch. Und zwar alles davon. Und es ist auch nicht an die Judenchristen gerichtet in Jerusalem, sondern es geht an die quasi zweite Generation Christen, die sich bekehrt haben aufgrund vom Zeugnis der ersten Christen, also die Jesus nicht mehr persönlich kennengelernt haben. Ganz genau wie wir. Ganz genau wie wir. Also das Buch können wir wirklich eins zu eins auf unsere Situation nehmen. Auch wir haben Jesus nicht von Angesicht im Fleisch kennengelernt. Auch wir leben in einer Welt sowieso in der heutigen Zeit, die zunehmend wieder heidnisch geprägt ist. Da gibt es tausend Beispiele dafür, muss ich glaube gar nicht anfangen. So viel einfach einmal so zur Situation. Es hat wirklich schon am Ende vom 1. Jahrhundert nach Christus heftigste Christenverfolgungen gegeben. Heftigste. Das sind dann so die Filmszenen, wo Christen verbrannt werden, im Zirkus von den Leuten gefressen werden, wo man sie hat. Ja, alles Mögliche gemacht. Also Christenverfolgungen nicht im Sinn von, es ist nicht cool, wenn man Christ ist, sondern Christenverfolgung im Sinn von, wir bringen die um, die Christen sind. Da hingegen unterscheiden wir uns von den Empfängern. Wenn wir jetzt einsteigen in die Botschaft der Offenbarung, dann fängt das ganz am Anfang an mit Jesus Christus. Und das ist das, was ich euch heute Morgen ganz fest mit auf den Weg gebe. Wenn wir über die Offenbarung predigen werden, dann gibt es ein Zentrum. Und das ist und bleibt Jesus Christus. Die Offenbarung ist das Buch von Jesus Christus. Im Gegensatz zu der Evangelie nicht mehr der Jesus Christus, der auf der Erde lebt, sondern der Jesus Christus, der verherrlicht beim Vater zur Rechten sitzt. Und darauf wartet, dass er seinen rechtmäßigen Platz auf dieser Erde einnehmen kann. Es ist das Buch von dem verherrlichten, erhöhten Jesus Christus. Und ich habe etwas immer falsch verstanden bis gestern. Das habe ich die ganze Woche gecatcht. Und zwar heisst es in meiner Übersetzung wieder in den Elberfelder Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und ich habe das, die Gott ihm gab, das ihm, immer auf den Johannes bezogen. Also es ist eine Offenbarung über Jesus, wo Gott am Johannes gibt, damit alle anderen Christen erfahren, was bald wird geschehen muss. Und gestern ist mir plötzlich 20 Jahre gekommen, also die zu mir in Unti kommen, die wissen, ich mache manchmal ein bisschen Deutsch im Unterricht. So mit den verschiedenen Fällen. Das ist in der Bibel noch nützlich, wenn man es mal ein bisschen auseinanderhölzelt. Subjekt, Objekt, Verb, Hauptverb und so weiter. Das ist eh ein bisschen mein Steckenpferd. Schon immer gewesen. Wer handelt? Wer macht was? Für wer? An wem? Und so weiter. Und das ihm ist Dativ. Also, das müsst ihr jetzt nicht alle verstehen. Das ist nur zum zeigen, ich habe es eben auch nicht verstanden. Das ist vom Fall her nicht richtig. Wem? Also, auf wer bezieht sich das genau? Und gestern habe ich verstanden, es bezieht sich auf Jesus. Wenn man im Griechischen und nach dem Lateinischen nachschaut, das bezieht sich auf Jesus direkt. Also es ist eine Offenbarung, die das allererste Mal Jesus hat bekommen von seinem Vater, von Gott. Jetzt denkt ihr, warum reitet sie jetzt auf sättigem Zeug rum? Aber mir ist dort aufgegangen, wie Gott und Jesus und der Heilige Geist miteinander umgehen. Jesus sitzt da, neben Gott. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz. Er ist noch 40 Tage auf dieser Erde gewesen, hat die Jünger aufgebaut, hat ihnen nochmal gesagt, so, hey, ich lebe und so weiter. Und dann steigt er in den Himmel auf. Und von dann an hat er nicht mehr direkte Verbindung zu seinen Menschen. Sondern die läuft jetzt über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da auf dieser Erde. Er lebt. Und Jesus sehnt sich nach den Menschen. Ich bin ganz sicher, dass er im Himmel ist und sich sehnt nach den Menschen, die er so sehr liebt. Jesus ist der Sohn Gottes. Und was sind wir? Wir sind Kind Gottes. Also rein von der Familienstruktur her sind wir seine Geschwister. Jesus sehnt sich nach uns. Und er kann Beziehung haben jetzt über den Heiligen Geist mit uns. Und es ist der Herr, der Schöpfer Gott, der Vater über alles, wo Jesus jetzt seinen Plan weiter offenbart. Das ist für den Verstand schwer zu fassen. Sie sind doch eins und sie wissen alles. Und das, was der eine weiß, weiß der andere auch. Aber Jesus tut auch einen bestimmten Aspekt verkörpern von Gott. Und das ist der Aspekt, der mit uns als Mensch hat gelebt. Der mit uns ganz eine menschliche Beziehung hat. Der mit uns das Leben teilen will. Und so offenbart jetzt der Vater Gott, der Schöpfer Gott, Jesus sein Wille, wie dass er das wieder in die Ordnung bringen will. Wie dass er will, dass Jesus endlich die Stellung einnehmen kann, die ja von Anfang an geplant war. Gott lässt Jesus teilhaben an seinen Plänen. Genauso wie er uns teilhaben lässt. Weil was macht Jesus als erstes? Er schickt den Heiligen Geist, um das den Menschen zu sagen. Er sucht sofort die Nähe zu den Menschen. Er hat ein grosses Interesse daran, das sofort gerade zu erzählen. Das ist die Motivation. Jesus will uns teilhaben lassen. An dem, was ihn bewegt. Jesus will uns teilhaben lassen an dem, was er weiß. Jesus will uns teilhaben lassen. Er will mit uns sein, ganz nah. Er will uns gar nicht vorenthalten. Und so schickt er seinen Engel, und das ist der Heilige Geist gemeint, zu Johannes. Und das ist für mich das absolut stärkste Argument, dass es sein Lieblingsjünger ist. Er schickt seinen Engel zum Johannes, wo er doch schon immer die beste Beziehung hat. Also wird das nicht werten. Aber so eine ganz besondere Nähe. Und erzählt ihm, wie denn das wird sein, wenn wieder alles hergestellt wird, wie es doch Gottes Plan war von Anbeginn. Dass die perfekte Beziehung, das perfekte Zusammenleben dann möglich kann werden. Das ist der Zweck vom Buch. Das ist die Ermutigung drin. Es geht nicht um Horror. Es geht nicht um Tod und Verderben. Das sind einfach Sachen, die werden passieren und wir sollen vorbereitet sein. Und darum machen wir die Predigtreihe. Wir sollen vorbereitet sein auf das, was wird kommen. Das ist Jesus sein Wunsch. Er selber hat ja angefangen, das zu vermitteln, was er gewusst hat. Im Matthäus-Evangelium haben wir mehrere Kapitel, wo ganz genau auch die Sachen aus der Offenbarung aufnehmen, die werden passieren. Er hat selber schon einiges gewusst, weil er ja eins ist mit seinem Vater. Aber da kommt nochmal etwas ganz anderes auf uns zu. Der Herr teilt seine Pläne gern mit uns. Und das lesen wir schon im Alten Testament. Die gestern im Musical waren, ich hoffe, die Botschaft ist übergekommen. Ich habe leider meine Predigt vorbereitet und so nicht gehen können. Gott redet. Gott teilt uns seine Pläne mit. Von Anfang an. Am Noah. Zum Beispiel. Am Abraham. Am Mose. Und heute sind es nicht mehr einzelne Leute, heute sind wir als Christen. Wo durch Jesus Christus Zugang haben zu diesen Plänen. Wir lesen das schon in Jeremia 33 im dritten Vers. Ich lese es schnell vor. Statt einfach nur zu zitieren. Das ist einer von meinen Lieblingsversen. Dort heißt es, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Warum soll er das uns machen? Weil er uns teilhaben lassen an seinen Plänen, an dem, was kommt. Wieso brauchen wir das? Wieso brauchen wir das? Es passiert viel Schlimmes auf dieser Erde. Wir werden mit enorm schlimmen Sachen konfrontiert. Also ich kann mir einfach vorstellen, die Rosmarie Häfeli wäre der Donnerstag im Heimbund gewesen, letztes. Aber sie hat abgesagt. Völlig verständlich. Es war viel zu aufgewühlt von diesen Bildern von Haiti. Sie hat es fast nicht ausgehalten, müssen hier in der Schweiz sein. Also sie halten es wahrscheinlich auch jetzt nicht aus, da müssen in der Schweiz sein und zu wissen, was dort hinten geht. Die Bilder zu sehen. Viele sind gestorben, die sie kennt. Ihre Schulen sind nicht zerstört, Gott sei Dank. Das hat sie, die da gesagt haben, und vielleicht auch das Interview gelesen gestern mit ihr. Aber kaputt. Nötig zum Flicken. Und sie ist da. Ich meine, wir finden das schon schlimm, aber wie schlimm ist es für jemanden, der sein Leben dort verbracht hat und Menschen kennt? Aber wir werden auch ganz in unserem kleinen schweizerischen Alltag mit schlimmen Sachen konfrontiert. Ist nicht immer lustig zu leben. Und es ist auch nicht immer selbst verschuldet. Da kommen die Sachen auf uns zu. Die Welt ist nicht gut. Die ist verdorben. In dieser Welt ist der Wurm drin. Und das kommen wir brutal zu spüren über.
alle, jeder von uns, auf ganz eine andere Art. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Lohnt sich nicht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Herr will uns vorbereiten. Und der Herr will uns das in die Hand geben, was wir brauchen, um zu bestehen. Nicht untergehen. Zum parat zu sein, wenn er wieder kommt. Weil er kommt wieder. Und dann gibt es am Schluss die Stelle mit dem Komm. Der Geist und die Braut sprechen. Komm. Und das ist etwas, was mich auch sehr berührt hat. Das Komm, das hat zwei Bedeutungen. Das eine ist klar, der Ruf zu Jesus, komm. Komm wieder. Wo ja auch der Wunsch nach Erlösung drin ist. Mach dem ein Ende. Mach dem ganzen Leiden ein Ende. Wir lesen das im Römerbrief so schön, wo steht, die ganze Schöpfung stöhnt und leidet. Herr, erlöse uns endlich aus dieser Not. Mach dem ein Ende. Wir wollen wieder mit dir vereint sein. Aber es hat das Zweite gekommen. Und wenn da dürstet, der komme und nehme frei das Wasser des Lebens. Das ist jetzt aus dem Johannesevangelium zitiert. Das ist für mich wieder ein Grund dafür, dass es der Johannes ist, der das Evangelium geschrieben hat. Weil es praktisch gleich steht da, in der Offenbarung. Das Lebenswasser. Und was ist das Lebenswasser? Das ist die Erlösung durch Jesus Christus. Komm. Komm und nimm. Komm und trink. Weil ich habe alles für dich parat. Das ist die Botschaft von der Offenbarung. Komm, weil ich habe dich gern, ich habe dich lieb. Komm, ich nehme dich ernst. Komm, ich will dich vorbereiten. Komm, ich will dich heil machen. Komm, ich erlöse dich. Und ich werde kommen und dir volle Erlösung bringen. Wieso soll man nichts dazu tun oder wegnehmen? Wieso stehen da so drastische Strafen? Also, das ist ja, also ich muss sagen, diese Stelle ist für mich immer ein bisschen Belastung, wenn ich an das Predigen denke. Weil, also ich wollte wirklich das Wort Gottes verkünden, ist wirklich meine Absicht. Aber ich weiss, dass ich ein Mensch bin und ich werde sicher auch Sachen erzählen, die nicht genau so richtig vielleicht sind. Und es ist auch unglaublich schwierig. Es gibt eine Auslegungsliteratur von links nach rechts und retour. Zum Teil widersprechen sie sich heftigst. Ist nicht einfach. Kann man dann darüber predigen, wenn darauf steht, wer ein Wort wegnimmt oder eins zu viel dazu tut, der wird quasi geköpft? Ich glaube ja. Muss ja, sonst könnte ja nicht. Logisch. Aber die Argumente sind, der Herr haltet sein Wort genauso, wie er sagt. Und es wird genau so passieren. Im zweiten Vers am Anfang steht, es muss. Nicht es wird. Schon gar nicht, es könnte sein. Oder eines dieser 10 Dinge wird dann geschehen. Nein, es muss alles so. Und ich glaube nicht, dass der Punkt ist, dass wir alles genau verstehen bis ins Detail. Das ist nicht der Punkt. Wenn ihr das von uns erwartet, von Björn und mir, dann muss ich ja jetzt schon die Illusionen nehmen. Nein, da nehme ich euch die Täuschung weg, enttäusche euch jetzt. Wir werden euch keinen Zeitplan geben. Wir werden euch auch nicht schön sagen, das Bild bedeutet das und das. Das ist der Fernseher. Das da ist der Antichrist. Er wird das sein und so weiter. Nein, nein. Und ich glaube auch nicht, dass es der Sinn ist von der Offenbarung. Ich glaube, der Herr will vieles im Dunkeln lassen. Er will uns eine Sicht geben. Er will uns eine Sicht geben in die Zukunft. Aber er will uns nicht mit Fotos den Weg markieren. Das glaube ich nicht. Und so geht es um die Haltung. wenn wir mit ehrlichem Herz Gottes Wort verstehen, suchen und dann auch tun. Oder geht es um etwas ganz anderes? Ich habe so, als ich da die ganze Literatur durchgenäuselt habe, oft auch das Gefühl gehabt, es ist ein Gebungsbuch, um sich ganz persönlich profilieren. Um sich so in den Vordergrund zu stellen. Es ist ein Gebungsbuch, um den Leuten Angst zu machen. Es ist ein Gebungsbuch, um Leute an sich zu binden. Es ist ein Gebungsbuch, für das sich vieles um den Prediger oder den Ausleger dreht. Es ist niemals der Sinn. In diesem Buch geht es um Jesus Christus. Und um das, was er ist für uns und will sein in Zukunft. Und wenn wir mit reinem Herz das suchen wollen, dann müssen wir nicht Angst haben. Wir müssen nicht Angst haben vor diesem Buch. Und so wollen wir uns mit euch auf den Weg machen. Und da rein stöbern und bitten um Erkenntnis, dass wir das behalten können für uns, was wir brauchen. Ganz persönlich. Amen. Jetzt werden wir miteinander noch ein Lied singen.